herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Auke Cool trifft, dem Format hier bei Auke Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, euch jede Woche am Sonntag zu einem neuen Gespräch mit Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche einladen darf. Gespräche rund um die Arbeit und das Leben und alles dazwischen und drumherum. Und manchmal treffe ich auch Leute wieder, die schon einmal hier zu Gast waren. Und so ist es auch heute. Ich habe eine Person eingeladen, mit der ich eine ganz wunderbare, besondere und auch schöne Geschichte verbinde, die vor vielen, 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 vielen Jahren ursprünglich mal begonnen hat. Ich spreche von Christian Kurowski, alias und besser bekannt als Kuro. Vor vielen, vielen, vielen Jahren nämlich, da war ich noch festangestellt in einer Redaktion namens GamePro. Die eine oder andere Person da draußen kennt vielleicht diese Redaktion, Traditionsunternehmen. Und im Rahmen dieser Festanstellung als Redakteur, als Spieljournalist, besuchte ich natürlich auch diverse Events, also Preview-Events, kannst du hingehen, Spiel anspielen, kriegst Kuchen. Oder irgendwelche Review-Events, das ist genau das Gleiche, du wirst nur eingeschlossen dabei für ein paar Tage. Und bei diesen Events trifft man immer mal wieder dieselben Nasen, und zu diesen Nasen gehörte auch Christian Kuro Kurowski. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren auf einer solchen Veranstaltung kennengelernt und, ich sage es ehrlich, lieben gelernt. Und mehr aber auch nicht. Also, wir haben uns da unregelmäßig gesehen. So, und dann, vor 5 Jahren, im November 2020, ladete ich ihn ein als Gast zu Auke Cool trifft. Zu diesem Format hier vor 5 Jahren im November 2020. Denn da ergab es sich, dass Kuro einem neuen spannenden Kapitel entgegenblickte. Er wechselte nämlich den Job und die Stadt von Gameswelt, einer klassischen spieleredaktionellen Seite, zu Game 2, ein neues, aufregendes Format, das produziert wurde damals noch für Funk, von Rocket Beans, dem Internetproduktionssender, und von München nach Hamburg. Also gleich 2 große Wechsel, die damals großes Thema waren. Und das nahmen wir zum Anlass, nicht nur über diese aufregenden neuen Herausforderungen, um mal in LinkedIn-Sprache zu sprechen, uns zu unterhalten, sondern auch einen kleinen Rundgang durch seine bisherige Biografie bis zu diesem Zeitpunkt im November 2020 zu unternehmen. Ich habe in dieses Gespräch von damals nochmal reingehört, ist natürlich nach wie vor online für alle verfügbar. Es war unangenehm für mich, weil man hört, also ich war natürlich da ein anderer Mensch, ich klang noch anders als heute, aber auch Kuro klang noch anders, und es war sehr spannend, dem Vergangenheitskuro zuzuhören, bevor ich ihn dann heute wieder begrüßen durfte, 5 Jahre später, und mein Gott, was ist in diesen 5 Jahren alles passiert. Erst einmal, das ist, glaube ich, wichtig, auch für den Kontext dieses Gesprächs hier, sehen Kuro und ich uns nun sehr viel häufiger. Er ist zu einem meiner liebsten Freunde geworden. Wir treffen uns mindestens, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber einmal im Monat zum Essen. Leute, was soll ich sagen? Wir leben ein beschäftiges Leben. Wir treffen uns mindestens einmal im Monat zum Mittagessen hier in Hamburg, verbringen immer eine ganz wunderbare Zeit und tauschen uns aus, wie bei so einer Serie, bei der immer nur einmal im Monat eine neue Folge erscheint, was zuletzt so bei uns jeweils im Leben passiert ist. Und so habe ich natürlich auch von ihm direkt miterlebt und erfahren, wie ihn so die letzten Jahre behandelt haben. Nichtsdestotrotz wollte ich ihn hier ganz offiziell nochmal einladen, um wiederum ganz offiziell mit ihm darüber zu sprechen, wie er die letzten Monate und Jahre so wahrgenommen hat. Denn ich glaube, der große Elefant im Raum, darum geht es auch maßgeblich in unserem Gespräch, ist die Veränderung bei im Grunde seinem Arbeitgeber Rocket Beans, aber auch Game 2. Noch in diesem Jahr gab es die Neuigkeit kurz vor der Gamescom, dass das alte Team von Game 2, es waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschrumpft werden muss, weil es keine, zunächst so aussah, als gäbe es keine neue Plattform, auf der Game 2 ausgestrahlt werden kann. Die Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen endete. Dazu gibt es übrigens auch noch eine Hintergrundfolge, eine kleine Reportagefolge, die ich produziert habe, für alle Unterstützerinnen und Unterstützer verfügbar. Ich verlinke das auch in der Folgenbeschreibung für alle, die sich dafür interessieren. Da gehen wir nochmal auf die Zusammenhänge und die Gründe, die möglichen Gründe für das Ende von Game 2 bei den Öffentlich-Rechtlichen ein. Hier in diesem Gespräch ziehen wir noch einmal diese Entwicklung nach und stellen dann Kuro die Frage, okay, wie war das für dich in den letzten Monaten mitzubekommen, dass Game 2 in seiner alten Form zu wackeln begann und schließlich ja auch endete? Und wie ist es jetzt für dich, dieses neue Game 2 mitzubegleiten? Das neue Game 2 ist ein kleineres Game 2, eine Handvoll Leute noch, die dieses Programm gestalten. Das Team ist umgezogen in die Redaktionsräume der Rocket Beans, die waren vorher in einem eigenen Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft. Und wie fühlt es sich an, in einem Unternehmen zu arbeiten, das ganz eigenen Problemen nun entgegenblicken muss, die so vor 5 Jahren vielleicht noch nicht Thema waren? Daraus ergibt sich so eine seltsame Dramaturgie, während das Game-2-Team, auch darüber werden wir sprechen, in so eine Aufbruchstimmung verfallen ist und auch schon die ersten ganz tollen Videos veröffentlicht und produziert hat, kämpft der Arbeitgeber quasi, Rocket Beans, mit Problemen, die dazu führten, dass jetzt auch kurz vor Beginn dieser Aufnahme hier zu diesem Gespräch verkündet wurde, dass über ein Dutzend Menschen gekündigt wurden, die bei Rocket Beans vorher gearbeitet haben. Es ist also so ein komisches Zuwider- und Entgegenlaufen von Entwicklungen. Das eine Team konsolidiert sich und verfällt in eine Aufbruchsstimmung, während die andere Seite dieser Firma in so einer seltsamen Auflösungserscheinung ist und sich erst einmal ganz neu berappeln muss. Auch darüber sprechen wir. Ihr merkt schon, schwere Themen, große Themen, es wurde emotional. Und genauso soll es auch sein, weil diese Themen können gar nicht ohne eine gewisse Emotionalität besprochen werden. Und ich freue mich sehr, dass Kuro diese Offenheit hier auch mit ins Gespräch reingebracht hat und wir uns eine so schöne Unterhaltung schenken konnten einander und euch da draußen auch. Ein letzter Hinweis noch zu diesem Gespräch. Irgendwann im Laufe des Gesprächs gibt's Internetprobleme. Na klar, es geht gar nicht anders. Es gab einen kleinen Internetausfall. Ich habe mir, ich sag mal augenzwinkernd, Mühe gegeben, diesen Vorfall jetzt hier in der Nachproduktion, in der Nachbearbeitung möglichst unauffällig zu gestalten. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht merken, aber falls doch, dann wisst ihr, alles klar, das Gespräch geht dann schon noch weiter. Es gibt nur einen kleinen Hänger. Ihr werdet es merken, vielleicht aber auch nicht, wenn die Stelle dann euch auf euch hereinbricht. Jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Viele Vorworte, aber die waren auch notwendig, um diesen besonderen Anlass hier zu ehren. Ich habe mich sehr gefreut, Kuro in diesem Rahmen wiederzuhören und ich hoffe, euch geht's auch so. Wenn dem so ist, jetzt schon der kleine Hinweis, könnt ihr auch Okay Cool finanziell unterstützen, entweder in Form eines Abonnements auf Steady, dann bekommt ihr nicht nur meine Dankbarkeit und Wertschätzung, sondern auch jeden Dienstag und Freitag weitere Podcast-Folgen rund um Spiele und Spielkultur mit allerlei Menschen aus der Spielebranche als Gästen. Oder die andere Möglichkeit des Unterstützens ist, den Menschen da draußen zu erzählen, wie toll dieses Programm hier ist bei Okay Cool. Auch das hilft schon. So, nun aber Leute, springen wir rein in das Gespräch mit meinem guten Freund Christian Kurowski alias Kuro von Game 2. Weißt du, was krass ist, Kuro? Albträume.
Oh ja.
Ich muss damit beginnen, ganz kurz, wenn es erlaubt ist. Wir treffen uns jetzt zu einer nächtlichen Stunde geradezu. Das Kopfkissen hängt quasi noch an einer Seite meines Ohrs und ich komme frisch von einem Albtraum quasi, als wäre ich in einem Studio bei einer Aufzeichnung gewesen. Darf ich mit dir kurz teilen, was ich geträumt habe?
Unbedingt.
So, jetzt halte ich mal fest. Ich finde das wirklich krass, gebe ich direkt vorweg, was so ein Kopf sich einfallen lassen kann. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, irgendwo in keinem Horrorfilm, in keinem Abenteuerfilm, keine Ahnung. So, eigentlich ist es ganz einfach. Der Albtraum war verortet in unserer Gegenwartswelt, also kein Sci-Fi, keine Ritter, einfach nur hier 2025 oder was. Und da wird es jetzt aber schon abstrus. Es stellte sich heraus, direkt zu Beginn des Traumes, und keine Sorge, das ist jetzt nicht so lange, wie es klingt, wohnte ich zusammen mit so einem Mann mittleren Alters. Ich weiß nicht, wer das war. Ich kenne ihn nicht, weder Schauspieler noch sonst wer aus meinem Freundeskreis. Irgendeine Person. So, ist schon okay, aber, und jetzt beginnt schon der erste Stressfaktor, was es für mich zum Albtraum gemacht hat. Meine Kater, Emil und Samson, lebten auch mit in dieser Bude. Und dieser Herr hat immer die beiden raus auf die Veranda gelassen, während ich tagsüber irgendwo arbeiten war. Das heißt, immer, wenn ich in diesem Albtraum nach der Arbeit, das war so ein Zeitraffer, nach Hause kam, in diese WG, saßen meine beiden Kater vor dem Haus, nicht angebunden. Und das war Horror, weil ich in der echten Welt ja schon immer Sorge habe, die rennen weg, wenn die Tür mal zu weit offen steht. So, und jetzt kommt aber eigentlich der Höhepunkt und der Kern des Albtraums, Kuro, und da bin ich schweißgebadet. Ich musste T-Shirts wechseln vor dieser Aufnahme, bin hier aufgewacht, jetzt pass auf. Ich sehe also, komme wieder nach Hause in die WG Die Kater sitzen davor, Stress, Stress, Stress. Ich gehe rein, möchte den Herren konfrontieren, was das dann immer soll, mit dem, die sitzen da draußen. Er unterbricht mich aber und sagt, du, übrigens, wir haben kein Katzenstreu mehr. Wir brauchen dringend Katzenstreu. Und dann sage ich, um Gottes Willen. Und dann sagt er, und das Klo ist auch weg. Und dann denke ich mir, okay, fuck. Ich gucke auf die Uhr, es ist 18.50 Uhr. In 10 Minuten macht der Tierhandel zu, wo die Sachen sind. So. Und jetzt fahre ich also, während die Tiere da sitzen bleiben, fahre ich in den Tierhandel, in dem Traum, gehe in diesen Riesenmarkt rein, so ein Großmarkt, suche nach der Katzenstreuabteilung mit der Uhr im Nacken, also auch noch Zeitdruck, nächster Stressfaktor, und entdecke endlich, während die Durchsage schon der Supermarktleute kommt, so Leute, reißt euch mal zusammen, wir machen jetzt hier gleich zu, entdecke die Beutel mit dem Katzenstreu, gucke in den ersten Beutel rein, um zu schauen, ne, ist es Klumpstreu und so weiter, und sehe, das war bereits benutzt. Da haben bereits andere Katzen reingekackt, und dann sah ich da überall diese Kackröllchen und suchte nach der letzten Packung, die unbenutzt war. Und davon wachte ich auf, Kuro. Und ich lag in meinem Bett wirklich noch bis, also ich bin schon ein bisschen wach, aber quasi bis eben, und lag da und dachte mir, das war so Stress. Das war nicht mal Horror im Sinne von Körperhorror oder schlimme Leute, tu mir was an. Aber es war Stress. Es war furchtbar. Und das wollte ich mit dir teilen. Was fühlst du, wenn ich das erzähle?
Das klingt tatsächlich ziemlich stressig.
Ja.
Und ich finde es aber noch viel besorgniserregender, die Tatsache, dass du halt deinen Mitbewohner eigentlich konfrontieren wolltest, was das soll.
Ja.
Aber er einfach gesagt hat, so, du, pass auf, das Katzenstreu ist weg. Und du halt wortlos quasi dich dem gefügt hast.
Ja, ja, ja.
Da ist ja noch was ganz anderes begraben, glaube ich.
Oh Gott. Oh Gott, ich krieg ein bisschen Gänsehaut. Ich find's krass einfach, was ich da manchmal im Kopf so habe, und will das jetzt einfach mal als anders nutzen, bevor ich zu all den anderen Dingen komme, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dich fragen will.
Ich hatte aber die Tage auch einen Albtraum.
Ich wollte gerade fragen, genau das wollte ich fragen. Deine, weil es gibt ja diese Menschen, die Gesegneten, die, wenn du sie fragst, sagen, nö, ich erinnere mich nicht an meine Träume, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Albtraum gehabt zu haben.
Nee, ich weiß quasi fast jede Nacht, was ich geträumt habe.
Boah, willst du den teilen mit uns?
Ach, der war jetzt, also grundsätzlich träume ich oft von Zombies.
Oh, also wirklich, also richtig so Zombies.
Ja, ich hatte neulich einen Traum, da gab es auch mal wieder so eine Zombie-Apokalypse. Oh. Und ich habe von einer Insel gehört, wo es keine Zombies geben sollte. Und dann wollte ich dahin mit dem Jetski und habe schon bei der Überfahrt quasi gemerkt, also auch mit dem Jetski, grandiose Idee, so so quasi auf dem Weg zur anderen Insel gemerkt, wie die ganze Zeit so Arme versucht haben, so aus dem, also die im Wasser waren, also obviously Zombies, oh, die mich irgendwie versucht haben zu packen. Und dann war ich auf der anderen Insel, das war super dumm, weil da waren auch Zombies, und im Gegensatz zu der Insel, von der ich kam, weil da war es so, dass wir den Zombies die Beine abgeschlagen haben, damit sie langsamer sind. Und das hatten wir auf der neuen Insel nicht. Und dann war ich so, ja, hat sich ja gar nicht gelohnt, hier rüber zu fahren. Das war ein Albtraum, den ich neulich hatte. Aber die Woche hatte ich auch noch einen Albtraum, dass ich auf einer AIDA oder auf so einer Kreuzfahrt war, so eine skandinavische Kreuzfahrt, und ich habe mich heftig dafür geschämt. Weil das mein erster Urlaub war seit, keine Ahnung, 70 Millionen Jahren. Und dann war das halt so eine richtig schäbige Kreuzfahrt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da mitgemacht habe. Ich weiß noch, dass mich das irgendwie 300 Euro gekostet hat, weil ich dachte, cool, also der Deal ist ja nicht schlecht. Aber es war halt echt so ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Und Leute haben die ganze Zeit gefragt, so, ey, du machst Urlaub, voll cool, was machst du denn? Und ich war so, Ich fahre mit einem Schiff weg und hab halt versucht, das irgendwie zu umschreiben, dass das nicht so ein 3000 Menschen Schiff Kreuzfahrt Dingsbums ist.
Sind das dann auch Träume, wo du ähnlich wie ich gerade beschrieben echt dann erstmal liegst und denkst, what the fuck?
Also ich, ja, tendenziell denke ich oft, what the fuck dann. bin dann aber auch sehr happy, wenn ich merke, dass es tatsächlich nur ein Traum war. Beziehungsweise, wenn ich dann sehe, dass ich sogar noch ein paar Stunden habe, damit ich, also ja, wenn es dann irgendwie erst so 3, 3:30 ist und ich so
nochmal drüber
schlafen.
Ja. 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 Ja.
Ich hatte das auch, dass wenn ich manchmal gemerkt habe, dass wenn ich einen Albtraum habe, das ist jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr der Fall, aber ich habe dann ich wusste, dass ich dann einen Albtraum habe, und dann so, habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf. Und dann bin ich so richtig Assassin's Creed-mäßig, Leap of Faith, einfach von irgendwo hoch runtergesprungen, um den Traum zu beenden.
Ja, Das ist was, und keine Sorge, wir kommen gleich wirklich zu den eigentlichen Fragen, aber das noch ganz kurz. Krass übrigens, ich habe als Kind auch entdeckt irgendwann, wenn ich was Bestimmtes in einem Albtraum mache, dann endet der Traum. Und das war so ein ganz festes Zwinkern. Dann wurde ich davon wach. Und dann habe ich ganz schlimme Dinge immer geträumt und habe dann irgendwann gesagt, okay, im Traum, ich zwinker jetzt. Und dann bin ich quasi raus. Und das hat immer geklappt. Und dann einmal, Kuro, ich werde es nie vergessen, ohne Witz, ich kann, wenn ich zeichnen könnte, ich könnte das nachzeichnen, habe ich wieder mal geträumt, wie gesagt, als Kind. Und da ging es um irgendwelche Hexen wieder mal, die dann auf mich zustürmen und mich bedrängen und mich irgendwo einsperren wollen. Und dann war ich in diesem Traum und dachte mir wieder, ne, okay, das wird mir zu doll gerade, ich mache meinen Zwinkertrick. Dann habe ich gezwinkert, aber ich wachte nicht auf. Und die Hexen begannen zu lachen und sagten, es klappt nicht mehr. Was ist denn da los? Das ist wirklich krass.
Oh, mein
Gott. Das ist richtig krass, ey. Das weiß ich bis heute noch. Naja. Das kann ich verbinden mit, also, Gänsehautmoment, was ich gerade beschrieben habe, dicht gefolgt von einem anderen Gänsehautmoment. Und das meine ich ganz ernst. Als ich mich hier vorbereitet habe auf dieses Gespräch, guckte ich natürlich nach. Sag mal, wann haben wir uns eigentlich zuletzt in dieser Reihe, also OrkiCool trifft, gehört? Und es stellt sich heraus, du warst da natürlich schon mal zu Gast. Und jetzt aber der Knaller, wann das war. Ich habe nochmal nachgesehen. Es war am 29. November 2020, Kuro. 2020.
Ja, ist irgendwas in der Zwischenzeit passiert?
Ja, eigentlich nicht. Also, ich habe nochmal reingehört, auch, es war krass, wir beide klingen wie Babys einfach, da waren wir auch ja noch jugendlich. Wir haben gesprochen damals, einmal war das so ein kompletter Rundgang durch dein Arbeitsleben, es ging um deinen Weg durch die Branche des Spielejournalismus von Giga zu Gameswelt und schließlich dann zu Rocket Beans und Game 2. Und ich habe auch erzählt, wie toll ich Hamburg finde und so. Da habe ich ja noch gar nicht hier gewohnt. Es ist lange her. Es ist wirklich lange her. Und ich habe mir überlegt, vielleicht zum Einstieg frage ich dich mal etwas, was mich ohnehin interessiert, worüber ich dich noch gar nicht ausgefragt habe bei unseren Treffen, wenn wir uns da ab und zu mal, ne, zum Mittagessen hier in Hamburg treffen. Denkst du manchmal eigentlich noch zurück an diese Zeit in München und Gameswelt, wo du ja ganz lange warst und ja irgendwie auch ein anderes Leben hattest als jetzt? Andere Stadt, anderer Job, andere Kolleginnen und Kollegen. Kommt das dir manchmal in den Sinn heute noch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, der sich so gerne in den Konjunktiv verfällt und dann halt so überlegt, ja, was wäre wenn, und das habe ich tatsächlich durchaus öfters. Und ich denke auch oft so an meine Zeit bei Gameswelt zurück. Das war ja auch eine sehr schöne Zeit, eine sehr ereignisreiche Zeit, eine Zeit mit auch vielen Reisen so. Und auch München. Ich mag München als Stadt. Ich finde, das ist eine sehr lebenswerte Stadt. Aber ich hatte dann irgendwann so nach... wann bin ich nach München gezogen? 2009. Bei Gameswelt habe ich, glaube ich, angefangen 2011. Hatte ich halt irgendwann mal so ein bisschen diesen Drang nach Veränderung und Tapetenwechsel. Und dann kam mir das eine zum anderen. Und fühlt sich immer noch gut an, so die Erinnerung, München.
Dran denken ist ja das eine Stufe stärker. Und danach will ich mal fragen, fehlt dir diese Zeit?
Also mir fehlt diese Zeit nicht unbedingt, weil ich mit der Situation, in der ich jetzt bin, sehr happy bin so. Abgesehen von vielleicht ein, zwei Dingen, über die wir noch reden werden. Aber tendenziell war dieser Schritt, nach Hamburg zu gehen, sehr, sehr gut. Also bereue ich absolut gar nicht. Und bin einfach, ich glaube, das war der richtige Schritt zur richtigen Zeit.
Gott. Hallo? Kuro? Hallo? Um Gottes Willen. Das gibt's noch? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Kuro! Kuro, bist du hier? Kuro, wo bist du? Okay, ab jetzt Daumen gedrückt, noch ein spontanes Opfer gebracht an die Götter von wem auch immer, damit hier alles stabil läuft. Ich hoffe es. Also am Ende, wenn es nicht klappen sollte, Kuro, gehen wir jetzt zumindest raus mit, wir haben uns gehört.
Ja.
Das ist ja auch alles andere als schlecht. Apropos, du hast, mein letzter Stand ist, du hast gesagt, es gibt ein, zwei Dinge, die vielleicht so ein bisschen in die Rechnung reinfallen. Davon abgesehen, bist du aber sehr glücklich mit deiner jetzigen Situation in Hamburg. Und wenn ich darf, würde ich das einfach als Sprungbrett mal nehmen für eine Folgefrage, die uns so ein Meterchen wegführt. Von dieser Straße kommen wir aber gleich wieder drauf zurück. Und zwar so ein Moment, in dem ich mir vorstellen kann, wo du mal auch Zeit hast, über all diese Dinge nachzudenken und zu reflektieren, ist bei einem neu gewonnenen Hobby, wie ich ja weiß, auf das ich mal kurz eingehen wollte, und zwar die Sache mit den Tabletop-Figuren. Das ist ja komplett abgefahren, nach wie vor. Für mich ist keine Neuigkeit, du hast ja schon erzählt, mir persönlich vor einigen, glaube Monaten schon, dass du angefangen hast, wieder diese Figürchen, die Leute kennen es bestimmt, aus Plastik und Metall und so, nicht nur zu sammeln und zu bemalen, sondern auch in die Schlacht zu führen, und zwar in der Welt von Warhammer 40k, das ist dieses das Zukunftsding, sie da. Alles dystopisch, alles schlimm, aber wunderschön ästhetisch dabei. Und da möchte ich nochmal ganz kurz drauf hinaus, weil ich das selber so faszinierend finde und ja auch wieder kurz vor diesem Sprung stehe.
Ja, das ist vielleicht erstmal die überhaupt wichtigere Frage. Wann legst du denn los?
Ja, also Geld. Das ist ein teures Hobby. Es ist wirklich ein teures Hobby. Und ich habe so Sorge davor, da rein zu starten und mich dann völlig zu verlieren in der Lust an diesen Miniaturen. Ich bin ja schon kurz davor. An allen Seiten und Pforten drängt dieses Hobby in mein Leben hinein. Ich kann dir genau sagen, was ich damit meine. Ich gucke mittlerweile jeden Abend unter anderem YouTube-Kanäle wie Midwinter Minis, so ein ganz lieber Typ mit Brille, der Figuren bemalt und eben davon erzählt und so. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich spiele mittlerweile in der 36. Spielstunde das Remaster von Warhammer 40k Dawn of War, dem Echtzeitstrategiespiel in dieser Welt. Es alles schreit und zerrt an mir, aber ich habe immer noch Respekt davor, das so richtig wieder anzufangen, weil es ist arschteuer. Also so eine Handvoll Figuren oder was kostet 40, 50 Euro je nach Set, das ist viel Geld. Und dann auch die Farben, ich habe Sorge.
Ja, aber die Sorge ist unbegründet. Ich meine, wie wichtig ist Geld? Gar nicht so wichtig. Wie wichtig ist dir Freude? Ich glaube, schon ziemlich doll wichtig. Und Warhammer ist Freude. Also auch vor allen Dingen viel Leid, aber hin und wieder kommt so ein Teelöffel Freude, den du dir dann richtig schön rein genießen kannst. Und ja, es ist einfach ein wunderbar entspanntes Hobby irgendwie. Also es macht halt einfach sehr viel Spaß, diese kleinen Miniaturen zusammenzukleben, denen irgendwie eine Pose zu geben und das vielleicht noch so ein bisschen, ne, vielleicht dir dann auch noch so einen eigenen Touch zu geben und dann das zu bemalen und dann, ach, das ist herrlich entspannt. Dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Podcast da nebenbei laufen und kannst dann einfach, weißt du, der Kopf wird so ein bisschen ausgeschalten und du kannst einfach nur so ein bisschen malen und dann am Ende hast du irgendwas erschaffen, was du gemacht hast, und das sieht idealerweise nicht komplett furchtbar aus.
Ich kenne die Faszination ja leider schon. Ich habe ja als Teenager das auch schon verfolgt, das Hobby, und habe meine, das ist ja eigentlich auch abstrus, also Beschwerde nachträglich an meine Frau Mama, falls sie gerade zuhören sollte. Ich gehörte zu den Haushalten, die eine geregelte Bildschirm-Computerspielzeit hatten, einen wesentlichen Teil meines Teenager-Lebens lang. Und ich habe dann irgendwann, als ich dieses Hobby begonnen habe, meine Bildschirmzeit eingesetzt, um Malvorlagen auf meinem Bildschirm mir anzeigen lassen zu können, um zu wissen, wie ich das Zeug bemalen soll. Da habe ich quasi mit bezahlt, die goldene Währung, die man da so hatte. So wichtig war mir das. Ich fand das ganz toll. Ich bin zu diesem Games Day gefahren, quasi die Gamescom nur für Tabletop-Leute. Ich war bei so einem Turnier in Frankfurt. Ich fand das richtig toll. Aber wie gesagt, jetzt stehe ich heute davor als jemand, der das dann alles aus selbst bezahlen müsste und nicht mehr zu den Eltern laufen kann. Ich bin skeptisch. Und jetzt wollte ich mal einige Fragen nochmal stellen, weil ich das gar nicht mehr rekonstruieren kann, als du davon zum ersten Mal erzählt hast. Wie kam das denn jetzt nochmal in dein Leben rein? Also warum ist das plötzlich da?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Jasper ist schuld. Jasper, der ja auch dann vor ein paar Jahren zu Game 2 kam, als Creative Director, der spielt seit Jahr und Tag Warhammer. Und dann war es auf einmal plötzlich so, dass Tim, also unser damaliger Chefredakteur, und Markus beide eine Armee hatten also waren sie zu dritt. Und ich habe damals während meiner Schulzeit auch so ganz vorsichtig mit Warhammer angefangen. Aber da war ich, also das habe ich sehr schnell wieder sein lassen.
Mhm. Warum?
Jedenfalls war es dann so,
Moment,
ich war grundsätzlich immer interessiert.
Ja, aber warum hast du es sein lassen bei diesem ersten Versuch?
Weil ich die Figuren bemalt habe und sie waren hässlich.
Ah, verstehe. Ja, okay.
Und ich war damals schon so 8., 9. Klasse, war ich so, ja, wenn es nicht sofort super cool ist und perfekt aussieht, dann hasse ich es.
Vor allem, weil du ja auch umgeben bist von Idealbildern. Also hier den White Dwarf quasi, das Begleitmagazin, das habe ich ja auch als Teenager gelesen, da haben die Profis halt ihre Figürchen da ausgestellt. Und auf den Spielepackungen selbst siehst du ja auch die ideal angemalten Figuren. Und wenn du dann guckst, was für Popelscheiße du da auf dein Plastik gebracht hast, ich weiß ganz genau, Augen, ich habe niemals geschafft, Augen zu malen. Es war immer
schlimm. Mach ich jetzt auch nicht.
Ja, alle Brillen.
Das ist Quatsch. Na, jedenfalls war es dann so, dass es bei Game 2 schon so eine Dreiergruppe an Warhammer-Enthusiasten gab. Und ich war grundsätzlich auch wieder sehr interessiert. Und es gibt ja die Space Wolves, sind Space Marines, aber halt so Weltraum-Wikinger.
Ja.
Mit Echsen und Wölfen.
Ja.
Bin ich ja auch grundsätzlich, finde ich cool. Und dann hatten wir aber auch einen Beitrag zu, ich glaube, es war Warhammer 40k Rogue Trader. Oh, ja. Und den haben wir in einem Warhammer-Laden gedreht. Und dann wurde uns also so ein Spielfeld aufgebaut und das sah alles sehr, sehr cool aus. Und da war ich so, nee, eigentlich möchte ich jetzt auch damit anfangen. Und dann, das war, den Beitrag, den wir, glaube ich, gemacht haben, war so irgendwie November, Dezember. Dann hatten wir ja Winterpause. Und in der Winterpause habe ich mir eine große Combat Patrol geholt, noch ein, zwei Sachen und habe einfach in 2 Wochen echt irgendwie so 30 Figuren angemalt oder so.
Boah.
Also war wirklich so 1,5 Wochen von morgens bis abends nichts anderes gemacht.
War das auch in der Zeit was Eskapistisches irgendwie, so als Gegengewicht zum Berufsleben, oder steht das für sich allein, die Faszination?
Ja, vielleicht auch ein bisschen so so eine Flucht von der Realität. Aber es war vor allen Dingen auch so ein bisschen der Wunsch, halt mit den anderen dann auch relativ schnell mal eine Partie zu spielen. Weil wir treffen uns eigentlich immer mal wieder so, also einmal im Monat treffen wir uns in der Redaktion und spielen dann. Und wir sind jetzt zu viert. Meine Freundin hat auch angefangen. Die musste ich gar nicht großartig überzeugen.
Ja, geil.
Ein guter Kumpel von mir, der Jens aus Rostock, der hat auch angefangen. Den musste ich ein bisschen mehr und länger überzeugen. Aber ja, ist schön, ist herrlich. Also es ist vor allen Dingen deswegen herrlich, weil wenn ich halt in der Redaktion spiele mit Tim oder Jasper oder Markus, dann kriege ich aufs Maul. Aber als ich dann gegen Jens gespielt habe, hat er aufs Maul bekommen. Und das ist ein herrliches Gefühl. Das ist so ein bisschen so nach unten treten.
Aber gewinnst du dafür wenigstens beim Spielen? Kleiner Gag.
Nee, so oft spielen wir nicht.
Ah, ich fand richtig lustig. Okay, eine letzte Frage noch dazu, bevor wir das quasi als Sprungbrettchen nutzen, um mal über die Arbeit selbst zu reden, ist ja klar, steht ja auch im Raum. Was ist mit Literatur? Ich bin großer Fan auch der Bücher, die erscheinen rund um die Warhammer 40k, Epen und Figuren. Da gibt's ja ganz viel Romane und sowas. Liest du das auch?
Ein bisschen. Also ich habe jetzt von einer Zeit lang angefangen, mir so das ein oder andere Warhammer-Buch anzuschauen, anzulesen, anzuhören. Da gibt es ja, also die Horus Heresy Saga. Wie viele Bücher sind das? Das sind doch irgendwie 80 Bücher mittlerweile. Ich habe erstmal angefangen mit der Eisenhorn Trilogie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Von Dan Abnett. Das erste heißt Xenos. Das ist wirklich, wirklich gutes Buch. Also es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt bin ich beim zweiten Teil, Hereticus. Und ich versuche mich natürlich auch ein bisschen mit der Geschichte des Space Wolves auseinanderzusetzen. Und da habe ich dann von William King das erste Buch Space Wolf über Ragnar Blackmane. Das höre ich mir auch noch an.
Ich glaube, was ich voller Begeisterung gelesen hatte, ich gucke gerade noch mal, war, ich gucke gerade in meinen Einkäufen, ich glaube, das ist so ein Sammelband gewesen mit dem Titel Das dunkle Imperium. Ich glaube, das war das. Nur für die Leute da draußen, die sich dafür interessieren. Übrigens noch kleiner Shoutout. Die Freunde von Hooked haben ganz kürzlich eine Folge veröffentlicht, auch im freien Feed für alle. Da spricht Robin Schweiger mit Pascal Wagner über Einsteigerbücher in die Warhammer 40k-Welt, weil sie selber beide große Fans jetzt geworden sind und waren schon immer von dieser Welt. Und die tauschen also ein paar Buchtipps aus. Das passt ja gerade ganz hervorragend. Deswegen kleiner Tipp am Rande. So, und jetzt haben wir es ja schon gesagt, dieses Hobby existiert irgendwie auch Hand in Hand mit deinem Job, ne? Als Ergänzung, als Gegengewicht oder ihr trefft euch ja sogar in den Redaktionsräumen. Jetzt kommen wir doch einfach mal drauf zu sprechen. Du bist ja nach wie vor bei Game 2. Das hat sich aber mittlerweile ein wenig verändert. In den letzten Wochen und auch fast Monaten haben sich da ein paar Dinge getan für Leute da draußen, die nicht so viel davon mitbekommen haben sollten. Game 2 ist kleiner geworden. Game 2 hat einen neuen Fokus bekommen. Die Büroräume wurden auch mittlerweile geändert. Ihr seid jetzt woanders, ganz frisch. Es sind die ersten Videos auch bereits erschienen von euch. Die Neuausrichtung quasi kann man jetzt auch richtig nachvollziehen als Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt frage ich erstmal so ganz grundsätzlich. Es waren jetzt turbulente Wochen, ne? Hab ja auch so ein bisschen was mitbekommen von dir, weil wir auch so Kontakt haben. Deswegen jetzt erstmal gefragt, wie geht's denn jetzt gerade? Also man könnte ja jetzt meinen, oder ich würde fast meinen, es sieht so aus, als wäre jetzt erstmal dieses tiefe Tal der nachvollziehbaren Tränen überwunden, oder?
Ach ja, es geht.
Ja.
Also mir geht's soweit ganz gut. Die letzten Wochen, / Monate waren halt einfach sehr, sehr anstrengend. Also gar nicht mal so, also auch körperlich so jetzt mit dem Umzug und Gamescom, aber halt vor allen Dingen emotional anstrengend. Allein durch die Tatsache halt, dass eine Ära, die mir sehr wichtig war und ja, an der mir viel lag, die ist halt vorbei so. Also ich meine, wir haben ja uns oft getroffen und ich glaube, ich habe auch damals gesagt so, also 2020 im November, so dass dieses Team halt einfach unglaublich ist. Also so talentierte Menschen, so kreative Menschen, so hilfsbereite Menschen, also es ist, glaube ich, mehr oder weniger einzigartig. Und das Format Game 2, so wie es halt bis vor kurzem noch war, war halt auch einzigartig. Und ich bin da halt immer so mit sehr stolzer Brust, bin ich damit hofieren gegangen, weil ich halt einfach so, ich liebe Game 2, ich liebe dieses Team und ich, das musste halt auch einfach dann jeder wissen, so wenn Leute darüber gefragt haben. Deswegen ist halt so die Tatsache, dass das jetzt sich dolle verändert hat, ist immer noch sehr, sehr traurig so. Ich hatte jetzt letzte Woche Montag tatsächlich, hatte ich ein Interview mit Nate Fox, das ist der Game Director von Sucker Punch, zu Ghost of Yotei und danach waren wir noch was essen. Dann hat er auch so ein bisschen so aus Neugier über Game 2 so gefragt, so was ist das für ein Format und wie ist das überhaupt, hat er auch so gefragt, so ja, ey, wie schreibt man einen guten Sketch, konnte die Frage natürlich nicht beantworten. Aber dann kam er halt auch so ein bisschen darauf zu sprechen, was Game 2 ist und was mir das bedeutet und da kam mir halt auch schon wieder so ein bisschen die Tränen und das ja. Ist so, also es fällt mir echt immer noch so ein bisschen schwer, also ich rede gerne darüber, aber es ist immer noch emotional sehr beladen so. Und ja, also jetzt ist halt, hat sich Game 2 verändert und von den, also wir waren vorher mal über 20 Leute, jetzt sind wir 5 mit Tim, der halt noch so ein bisschen so von außen drauf schaut und so ein, ja nicht Supervisor, aber so eine Beraterrolle mehr oder weniger hat. Dann sind wir 6. Aber das sind halt einfach viel, viel weniger als vorher, ne? Und das ist halt das, was das so traurig macht. Also ich versuche das auch irgendwie immer so ein bisschen zu sehen, so als eine Chance. Und irgendwie auch das so ein bisschen positiv zu betrachten, aber so richtig, also es ist natürlich trotzdem sehr, sehr traurig so. Und ärgerlich. Also mich macht das auch ein bisschen wütend immer noch.
Vielleicht können wir ja sogar mal bei diesem jetzt in der Gegenwart mal stehen bleiben, weil mich super interessieren würde, weil ich das auch wirklich einfach nicht weiß. Als es dann in diese Phase ging, okay, die schlimmen Neuigkeiten, das Team wird kleiner, jetzt ist die Gamescom, die erstmal irgendwie noch überstehen und danach setzen wir uns mal zusammen und überlegen uns als neues Game-2-Team, als neues altes Game-2-Team, okay, wie geht's weiter und vor allem, was können wir mit unseren Mitteln jetzt eigentlich tun? Und was mich mal brennend interessieren würde, Kuro, was war dir denn persönlich wichtig bei diesem Zusammensetzen, wo du wusstest, okay, ich fände es wirklich toll, wenn wir uns das erhalten würden oder wenn wir das umsetzen würden? Also von konkreten Ideen bis hin zum Spirit oder der Präsentation, was war dir denn wichtig oder was ist dir denn wichtig, was dieses neue Game 2 haben soll?
Ich glaube, was mir persönlich wichtig, aber ich glaube, das war bei allen anderen auch so besonders wichtig, ist, ist halt so einfach die Tatsache, dass es nicht so eine Verwaltungsgeschichte wird. Manchmal hat man das ja irgendwie so, keine Ahnung, ein Team wird aufgebrochen und dann bleibt nur noch ein kleiner Rest übrig und dann verkommt das Produkt oder was die halt dann verwalten. Das hat man ja in der Spielebranche auch, keine Ahnung. Ne? Wenn dann irgendwie, wenn du dir Electronic Arts anschaust, das ist grundsätzlich etwas, was man sich jetzt sehr doll anschauen kann, aber als dann zum Beispiel damals Anthem rauskam und das war ein Release und der war vielleicht nicht so unbedingt super erfolgreich, aber dann hat ja BioWare gesagt so, ey, wir kümmern uns drum. Aber es war ja nun mal so, dass halt dass das ein kleineres Team gemacht hat. Ich glaube BioWare Austin oder so. Und das führte ja dazu, dass Anthem relativ schnell ja halt einfach in so ein so, wo man gemerkt hat, so die Lebenserhaltungsmaschinen, damit das halt irgendwie noch läuft, die sind an, aber darüber hinaus gibt's halt nicht viel zu erwarten. Und ich glaube, uns allen und mir persönlich war es halt sehr, sehr wichtig, dass wir einen Weg finden, dass das eben nicht passiert. Dass wir klar, dass wir sind deutlich weniger und wir haben nicht mehr die Möglichkeiten wie vorher, aber dass wir halt einen Weg finden, Game 2 so oder Inhalte für Game 2 zu machen, die sich trotzdem cool anfühlen und auch irgendwie Mehrwert haben. Und trotzdem aber auch vielleicht noch so ein bisschen diese Game 2, ja, diese Sprache hat. Also, dass es halt vor allen Dingen auch so ein bisschen vielleicht witzig ist oder dass man halt auch mal irgendwie ungewöhnliche Themen sich schnappt oder dass man halt an so ein paar Säulen festhält wie, keine Ahnung, unspielbar oder unter dem Radar. Dass halt irgendwie so der Wiedererkennungswert von Game 2 bleibt, aber auf eine Art und Weise, die halt mit dem kleineren Team umzusetzen ist.
Jetzt die ersten Sachen sind ja bereits, wie gesagt, schon erschienen. Würdest du sagen, dieser Weg, den lauft ihr schon erfolgreich? Oder wie guckst du sie selbst so auf die Sachen, die ihr gerade schon so macht?
Also ich glaube, ich gucke da schon erleichtert drauf ein bisschen, weil das Feedback halt unfassbar gut ist.
Das habe ich auch gesehen. Die Kommentarbereiche sind ja voller Lob und Begeisterung. Also ist ja ganz toll.
Also die Leute nehmen das sehr herzlich auf und die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, also die wir auch in den Kommentaren unter den Videos bekommen, aber auch so zum Beispiel, wenn man auf der Gamescom unterwegs war, also der Zuspruch und so dieses das Daumengedrücke, das fühlte sich schon sehr schön an, weil man halt einfach merkt, so dass echt vielen Leuten auch irgendwie Game 2 was bedeutet hat, also uns natürlich auch so, aber dass dem auch eine Chance gegeben wird. Und ich glaube, wir sind noch nicht komplett da, wo wir jetzt sein wollen. Ich weiß auch gar nicht so recht, wie tatsächlich dieser Zielort aussieht. Weil das, glaube ich, einfach so ein Prozess ist, der einfach, glaube ich, sehr lange anhalten wird. Vielleicht niemals zu Ende kommt tatsächlich. Was aber auch irgendwie spannend ist. Aber ich glaube, so die initiale Richtung, die wir eingeschlagen haben, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Das ist ja ganz interessant, wenn du sagst, ne, du hast das Gefühl, so richtig seid ihr noch nicht ganz da, wo ihr vielleicht sein wollt. Wenn man das jetzt mal auf dich konzentriert, das bedeutet ja eigentlich, dass du ja auch was vor Augen hast, vielleicht sogar unterbewusst, wie es aussehen könnte oder sollte, aber ihr seid da noch nicht. Kannst du das mal näher beschreiben? Also, woher kommt dieses Gefühl, dass du da drauf schaust und sagst, so ganz sind wir noch nicht da?
Naja, das Problem war halt auch, oder was heißt Problem? Eher die Tatsache, dass nachdem halt dann bekannt wurde, okay, Game 2, so wie es in der Form war, unter ZDF Neo wird es nicht mehr existieren und wird halt auch, wir haben halt niemanden gefunden, der Game 2 übernehmen möchte. Also müssen wir uns quasi selbst um Game 2 kümmern. So dieser Schritt von Anfang Juli bis jetzt, der war immer irgendwie begleitet von Dingen, um die wir uns auch parallel kümmern mussten. Zum Beispiel dann wurde halt relativ schnell klar, weil es war halt so, ja, Rocket Beans übernimmt jetzt Game 2, es wird halt jetzt nach Partnern gesucht, aber halt auch Crowdfunding angestoßen. Wir wussten ja gar nicht, ob das überhaupt anläuft, ob die Leute überhaupt sagen so, ey, aus der Community, wir sind bereit, dafür Geld auszugeben. Denn, und das wirst du ja wahrscheinlich auch sehr gut wissen, so im Internet die Bereitschaft, für Inhalte Geld auszugeben, für journalistische Inhalte, ist, naja, ein schwieriges Thema sozusagen. Deswegen wussten wir am Anfang gar nicht so, okay, nehmen die Leute das überhaupt an. Haben sie, zum Glück. Und es gab dann auch relativ schnell Leute, die gesagt haben, mit ihren Firmen oder so, wir wollen Game 2 unterstützen. Aber das wussten wir halt vorher nicht. Deswegen war halt relativ schnell gesagt, so ey, um halt irgendwie das Team, das es jetzt noch gibt, die 5 Leute, bezahlen zu können für die Zeit, für diese Zwischenzeit, müssen wir sie redaktionell für Rocket Beans bei der Gamescom einbinden. Also haben wir uns relativ schnell halt auch um die Gamescom gekümmert inhaltlich. Und dann war es halt eigentlich immer so ein paar Wochen, so ein zweigleisiges Gefahre zwischen, wir hatten alle unsere eigenen Themen bei der Gamescom, aber wir kümmern uns auch um Game 2. Und dann war die Gamescom vorbei, dann stand halt aber auch relativ schnell der Umzug an, weil Game 2, die Redaktion, war nicht in dem Rocket Beans Gebäude, sondern quasi in der Nachbarschaft hatten wir ein Redaktionsgebäude. Und das wurde halt aufgelöst. Und dann mussten wir uns halt auch um den Umzug kümmern. Also nicht, es gab ein Umzugsunternehmen und so, aber es musste natürlich viele Sachen geplant werden und organisiert werden. Und deswegen gab es nie so großartige Phasen, wo wir uns einfach mal zu 100% hinsetzen konnten und sagen konnten, so, ja, was machen wir eigentlich mit Game 2? Das, am Anfang haben wir uns dafür schon auch Zeit genommen und wir sind auch einfach mal so ein bisschen rausgefahren, als es noch die Sonne schien und es tatsächlich einigermaßen warm war, waren wir mal irgendwie so ein bisschen draußen, haben uns irgendwie draußen hingesetzt und dann haben wir den ganzen Tag halt über Game 2 gequatscht. Also das haben wir in den Monaten davor auch schon gemacht, so, weil wir, als dann irgendwie, naja, bequatscht wurde, so, ey, es sieht eigentlich ganz gut aus mit einem neuen Auftraggeber, aber was wollen wir eigentlich machen? Da haben wir ja wirklich angefangen, jeden Stein bei Game 2, wenn man so ein Klemmbaustein-Set sich anschaut, wir haben so ein ganzes Set Game 2, wir haben jeden Stein genommen, abmontiert quasi, uns angeguckt, brauchen wir diesen Stein? Und da wurden wirklich viele fundamentale Fragen gestellt, so wie, keine Ahnung, brauchen wir Moderation? Brauchen wir die Sendung? Ist die Sendung etwas, was noch zeitgemäß ist? Wie wichtig ist uns der Humor? Also wirklich wirklich fundamentale Fragen. Brauchen wir einen Sprecher? Brauchen wir Ingo? Also was ist die Rolle von Ingo? Welche Formate könnten wir uns noch überlegen? Oder brauchen wir die News in der Sendung? Also wir haben wirklich jeden Stein umgedreht. Und das haben wir dann, als es dann klar wurde, so, gut, Game 2 ist erstmal so vorbei. Dann haben wir uns natürlich auch gefragt, können wir die Sendung machen? Zu fünft, keine Chance, so. Das war ein Ergebnis von Leuten, die jede Woche, also von 20 Leuten, die jede Woche dran gearbeitet haben. Deswegen haben wir halt überlegt, so, okay, die Sendung können wir erstmal so nicht machen. Und wollen wir auch nicht machen. Selbst wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, das irgendwie zu fünft, wenn man überlegt hätte, so, ey, wir machen es so ein bisschen wie Game One. So irgendwie eine Viertelstunde, aber schon sehr klassisch Game 2. Aber das würde dem auch irgendwie nicht gerecht werden. Und dann haben wir überlegt über Einzelvideos, was für Formate könnte man noch machen? Da ist halt auch direkt relativ schnell diese Checkpoint-Idee entstanden. Was ja, weil für die Leute, die es nicht kennen, ist jetzt so ein kleines Container-Ding, was aktuell alle 2 Wochen erscheint, wo wir halt versuchen, vor allen Dingen aktuell irgendwie Sachen abzuarbeiten oder auch Themen reinzubringen, die vielleicht in so ein ganzes Video, eigenes Video schwer umzusetzen sind. Das ist dabei entstanden in einer etwas anderen Form und dann haben wir halt einfach parallel zu vielen anderen Dingen, um die wir uns kümmern mussten, immer mal wieder so dran gearbeitet. Und ja, das ist, glaube ich, deswegen auch für viele, oder für mich zumindest, halt auch deswegen ein Prozess, der nicht vorbei ist, weil wir jetzt, finde ich, zum ersten Mal so richtig die Zeit und die Ruhe haben, zu 100% auf Game 2 zu gucken.
Ja. Und auf eine Weise, aber gleichzeitig ist das so eigenartig schizophren, was euch aber in der Nachbarschaft quasi umgibt, um das mal ganz kurz zu beschreiben, was ich damit meine. Game 2 gehört ja schon immer zu Rocket Beans, ne? Ist ein Format, was produziert wurde, aber dadurch, dass es erschien bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei Funk, wirkt es immer so, auch nach außen hin, wie so ein Satellit, der die Erde, also Rocket Beans, vielleicht so ein bisschen umkreist, es gehört schon dazu, aber es ist auch irgendwie was sehr Eigenes, ja auch nochmal unterstrichen durch die anderen Räumlichkeiten, ne, das eigene Team und so weiter und so fort. Und jetzt ist es ja im Grunde auch durch den Zusammenzug, also trotz des Zusammenzugs in die anderen Räumlichkeiten nach wie vor so, denn jetzt ist ja diese Mediamarkt-Saturn-Gruppe bei euch eingestiegen als Geldgeber, als Kooperationspartner, was es wieder so ein bisschen zu so einem eigenen Ding weiterhin macht. Und jetzt komme ich zu diesem schizophrenen Ding, wie ich es zumindest wahrnehme. Auf der einen Seite seid jetzt ihr mit diesem kleineren Game-2-Team, einem neuen Sponsor beziehungsweise Kooperationspartner. Ihr seid in so einer Art Aufbruchsstimmung, ne? Wie du es gerade beschrieben hast, neue Formate entstehen, ihr macht euch Gedanken, wohin wollen wir und so weiter. Und drumherum aber ist Rocket Beans, das ja jetzt erst kürzlich angekündigt hat, dass eine ganze Reihe, über ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt wurden. Einsparungen und so weiter und die Überlegung, wie können wir diesen Laden zukunftsfähig gestalten. Also auf der einen Seite seid ihr, wie ihr zusammensetzt und überlegt, okay, wie können wir in die Zukunft gehen und ihr spürt da so ein Selbstbewusstsein und eine Idee, wohin es gehen soll. Und auf der anderen Seite ist aber Rocket Beans, das in meinen Augen, sie wirkt wie so eine Brausetablette, die man in Wasser reingeworfen hat und die wird langsam immer kleiner. So, das ist so meine Außenwahrnehmung. So allmählich zerfasert sich das irgendwie. Nimmst du das auch so wahr oder wie nimmst du es wahr? Guckst du auf deine Game-2-Sachen und versuchst den Rest auszublenden oder macht das auch was mit dir, all das mitzubekommen?
Also tatsächlich ist es so, also du hast das vollkommen richtig gesagt. Also Game 2 war früher relativ selbstversorgend unterwegs, so was halt auch Community Management angeht. Wir hatten Grafiker, Matti, wir hatten Social Media. Also Game 2 konnte sich um vieles, was Game 2 betrifft, halt selbst kümmern. Und, war halt so eine eigene, so das kleine Gallien im Reich von Cäsar. Das hat sich jetzt auf jeden Fall halt auch geändert, weil wir halt nur noch zu fünft sind. Also sowas wie, ja, wer macht denn jetzt Social Media? Oder wer macht denn jetzt Community Management? Das waren halt auch, oder wie sieht das denn jetzt mit Grafiken aus? So Thumbnails oder so. Das sind natürlich auch alles Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten und mit denen wir natürlich dann auch bei Rocket Beans mit den entsprechenden Gewerken im Austausch sind und waren, um herauszufinden, was so möglich ist. Und auch das ist noch so ein Prozess, der stattfindet. Und was halt so mit Rocket Beans passiert, ist natürlich auch etwas, was wir mitkriegen. Und natürlich auch, was heißt Einfluss, aber das schwingt natürlich schon auf jeden Fall so ein bisschen mit. Und ist natürlich sehr, sehr schade so. Und ist halt einfach echt so ein wirklich schwieriges, herausforderndes Jahr. Also waren die letzten Jahre ja grundsätzlich so auch für Rocket Beans oder vieles so in der Medienbranche, wenn man sich mal anschaut, keine Ahnung, was mit Polygon passiert ist oder so, ne? Oder Giant Bomb war es ja auch. Da passiert halt einfach sehr, sehr viel und vieles halt leider auch nicht so zum Positiven. Und die jüngsten Maßnahmen, die irgendwie bei Rocket Beans passiert sind, passierten ja nicht einfach aus einer Laune heraus, sondern es waren jetzt notwendige Schritte, um irgendwie versuchen zu gewährleisten, dass es für Rocket Beans eine Zukunft gibt. Und deswegen wird sich auch bei Rocket Beans halt einfach sehr viel ändern. Genauso wie sich halt bei Game 2 viel geändert hat. Und ja, dadurch, dass wir jetzt auch wieder mehr zu Rocket Beans, also wir waren ja immer schon Rocket Beans so, aber jetzt halt auch unser Office in den Rocket Beans Räumen haben. Und da rücken wir auf jeden Fall näher zusammen und machen auch mehr jetzt so beim Rocket Beans Programm mit, und ja, das, also es ist ein, auf jeden Fall so ein Zusammenkommen, so ein bisschen näher zusammenrücken, ein bisschen sich ankuscheln und halt versuchen, einen Weg zu finden, der das halt, ja, irgendwie zukunftssicherer macht.
Hast du in all der Zeit jetzt, in diesen ganzen Wochen, in denen auch manchmal vielleicht gar nicht so klar war, wie geht es jetzt eigentlich dann wirklich weiter mit euch, darüber nachgedacht, okay, was mache ich eigentlich quasi Plan B? Also das ist eine Frage, wir hatten auch mal beim Mittagessen hier und da mal drüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, die Leute draußen fragen sich das auch, deswegen will ich das dich nochmal fragen hier. Ist da nicht, kommt da nicht automatisch mal der Gedanke, okay, was ist eigentlich, wenn hier gar nichts klappt, so wie wir wollen und ich stehe jetzt hier alleine da, was passiert dann? Hast du dich das gefragt?
Ja, also grundsätzlich, als dann im vergangenen Jahr irgendwie zumindest die Ansage war, okay, bei ZDF Neo, da hört's dann halt auf. Mhm. Und wir suchen halt nach einem neuen Auftraggeber. War für mich relativ schnell klar, dass ich mich trotzdem erstmal zu 100% auf Game 2 konzentrieren werde. Das habe ich halt bis zuletzt gemacht. Ja. Einerseits natürlich, weil die Anzeichen auch einfach bis zuletzt sehr, sehr positiv waren. Also wir waren quasi 90% am Ziel. So. Es war nur noch so, ja, der Zielsprint gefühlt fehlte noch. Aber der kam dann tatsächlich nicht, entgegen vieler Erwartungen. Und dann war es auch so ein bisschen zu spät, sich um irgendwie einen Plan B zu kümmern. Was ich mir dann gesagt habe, eigentlich war so relativ schnell, ey, wenn das mit Game 2 nichts wird, dann mache ich vielleicht erstmal einen Monat oder zwei Monate nichts. Dann ist es erstmal, ist es mir egal. Dann hänge ich erstmal zu Hause ab, atme durch.
Bemal und dann Figuren.
Mal Figuren, werd Warhammer-Profispieler und dann kommen ja die Turniergelder.
Ja, klar.
Und dann ist ja alles egal. Also dann bin ich ja safe. Ist vielleicht auch nicht so das Cleverste, was man machen sollte, aber ich war und bin halt so überzeugt von Game 2, dass du mir gesagt hast, so, nee, natürlich wird das mit Game 2 was. Ich will mich nicht mit irgendwelchen anderen Sachen ablenken und dann schon mal links und rechts gucken, was da möglich ist. Das kam für mich halt einfach absolut nicht in den Sinn so. Und deswegen war es quasi für mich so wie die Titanic, ich gehe mit als letzter von Bord im Zweifelsfall. Und dann schaue ich, dann bin ich im Wasser und dann gucke ich, was passiert. Aber Gedanken großartig gemacht darüber, was ich machen würde, wenn es Game 2 nicht mehr geben würde, habe ich eigentlich nicht gemacht. Irgendwann habe ich gedacht, so, dann mache ich nichts mehr mit Videospielen.
Ach, Quatsch.
Vielleicht wäre das dann so der nächste logische Schritt, weil für mich ist Game 2 so
ja
einfach das Nonplusultra gewesen. Und ich wüsste nicht, was dann kommen könnte, von dem ich sagen könnte, das erfüllt mich so, wie es halt Game 2 schafft. Im Spielebereich.
Ja, hätte also jemals vorstellen können, ich meine, ist jetzt zum Glück nicht aktuell, aber einfach so, also was heißt einfach, aber als Stimme, als Journalist, als das, was du bisher gemacht hast, das Solo zu machen auf YouTube. Ich denke gerade an den Beitrag über Türen in Videospielen im Rahmen eines Game 2 Beitrags. Also ich meine, du hast ja mehr als genug tolle Ideen und die Präsenz, das auch zu vermitteln. Wäre das nicht eine Idee gewesen? Ich meine, klar, wir reden jetzt hier über bemalte Eier an Weihnachten, aber trotzdem?
Ja, vielleicht wäre das dann vielleicht irgendwie so ein Pfad geworden, den ich dann vielleicht auch mal
spannend
mir überlegt hätte oder mir mal angeschaut hätte, aber das war halt, das, ich habe ehrlich, also wirklich ehrlich gesagt, mir kaum Gedanken darüber gemacht.
Ja.
Sich irgendwie selbstständig machen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber so richtig mich damit auseinandergesetzt habe ich nicht.
Ja. Ich habe ganz vorhin ja gefragt, welche Dinge dir wichtig waren und sind bei dieser Neukonzipierung von Game 2 und welche Dinge du rüber retten wolltest, sozusagen in das neue Kapitel. Jetzt will ich auch noch, um das abzurunden, fragen, was sind denn Dinge, wo du dir gedacht hast selbst oder auch immer noch denkst, okay, das haben wir bei Game 2 vielleicht nicht so doll gemacht oder das waren Fehler, die wir gemacht haben. Das wollen wir jetzt bitte nicht wiederholen oder anders machen. Also Dinge, wo du sagst so, nee, da haben wir schon gesehen, auf was auch immer bezogen, das klappt nicht, wollen wir anders machen. Gibt's da was? Da muss es was geben.
Ja, ich glaube, grundsätzlich durch die Tatsache, dass wir Game 2 jetzt anders machen müssen als vorher, ist das schon quasi mehr oder weniger die Antwort. Also ich glaube, wenn man auf Game 2 zurückschaut, und da haben wir halt auch seit letztem Jahr viel darüber gequatscht, war, vielleicht sind wir ein bisschen, was heißt bequem, aber ne, Game 2 lief so. Das funktionierte. Und wir haben zwar immer mal wieder überlegt, so was könnte man machen, was könnte man vielleicht mal neu machen, mal neu denken oder mal irgendwie so ein bisschen frischen Wind in das Game 2-Konzept bringen, also die Sendung. Aber letztendlich war es dann halt eher so im Kleinen, ne? Also mal inhaltlicher Natur. Also wir haben halt viel in der Theorie darüber gequatscht, was man halt anders machen könnte. Aber das dann halt auch umzusetzen, während man jede Woche irgendwie eine neue Sendung produzieren und veröffentlichen muss, ist natürlich auch schwierig gewesen. Aber das war halt einfach ein solide funktionierendes Uhrwerk, bei dem wir uns, glaube ich, nicht getraut haben, ist vielleicht das falsche Wort, aber uns vielleicht der Mut gefehlt. Ja, ist das Gleiche. Aber wir waren halt so, wir haben halt oft drüber gesprochen, ja, was man halt vielleicht neu machen könnte oder anders machen könnte oder mal halt irgendwie dem Ding so einen neuen Anstrich verpassen könnte, ohne dass die Chance ergriffen zu haben, das zu machen, weil es halt schwer war. Und jetzt ist diese Chance quasi gezwungenermaßen kam sie. Ne? Man hat uns so jetzt so ein bisschen so, was heißt die Pistole auf die Brust gesetzt, aber es ist halt so jetzt, die Veränderung ist da, weil sie kommen musste, weil halt leider viele vom Team gehen mussten. Und wir jetzt halt inhaltlich gucken müssen, wie wir das irgendwie zu fünft gestemmt bekommen. Und das ist einerseits, ja, war es halt echt so, also auch, kriegen wir das hin oder nehmen die Leute das an? Und jetzt merken wir halt so ein bisschen, ja, die Leute haben auch Bock drauf. Also es tut natürlich auch ein bisschen weh, die Kommentare zu lesen, so, ey, das gefällt mir besser als Game 2, so. Also so dieses Darm, also die, also irgendwie ein paar Mal gelesen, ja, das gefällt mir, finde ich besser als, es erinnert mich ein bisschen an Game One und es gefällt mir besser als Game Two zuletzt, weil wo ich mir sag so, ouch, weil wir hatten auch zuletzt ein paar richtig coole Game Two Folgen. Also klar ist das so von der Art und Weise, wie Game One und Game Two waren das halt zwei verschiedene Formate. Aber es hat halt auch Spaß gemacht, so auf die Art und Weise das zu machen, wie Game Two war. Aber jetzt muss halt Game 2 anders sein. Und das ist auch spannend so. So halt, so dass wir Einzelvideos hochladen zu, also, weißt du, kriegt ein Spiel ein Video. So ein 15-minütiges. Das kann mal ein Review sein, das kann mal ein bisschen mehr in Richtung eine Kolumne gehen. Checkpoint ist halt irgendwie sehr, sehr spannend, weil das halt, weil wir da halt bewusst sagen, wir wollen das im Vorfeld gar nicht so großartig planen, sondern auch Raum lassen für spontane Dinge, dass man halt, wenn irgendwie was geschieht in der Spielewelt, dass man da relativ schnell ja drauf reagieren kann. Also uns versuchen so jetzt ein bisschen dieses Spontane zurückzuholen, was Game 2 sehr lange nicht war, weil das war halt so, ja, Samstag kommt die Sendung. Und dann waren wir halt mit Spielen oft auch sehr spät dran. Und wir versuchen das jetzt, und das ist tatsächlich auch nicht so einfach oder immer noch sehr herausfordernd, ein bisschen mehr am Puls der Zeit zu sein. Und das ist, glaube ich, so das, was wir, was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, den wir uns jetzt so aufgeschrieben haben. Mal schauen, wie das so wird. Also es wird irgendwie eine Fahrt, die wird, da sollte man sich anschnallen. Aber es ist, glaube ich, auch eine Fahrt, die sehr viel Spaß machen wird, weil es noch mehr austoben ist, weil wir uns noch mehr ausprobieren. Wir werden einfach auch Sachen an eine Wand werfen und gucken, was davon kleben bleibt, jetzt so in den ersten Monaten. Und dann mal schauen, was passiert. Ist auf jeden Fall aufregend.
Letzte Frage. Woher nimmst du für all das, was du gerade beschrieben hast, die Kraft und die Motivation? Was ist es, dass du dann bei all diesen Prozessen, die du gerade beschrieben hast, ist ja scheiße anstrengend, also arbeiten durch eine Phase der Ungewissheit, im Grunde ist es ja auch jetzt noch nicht so ganz klar, ne? Geht das alles auf, klappt das alles, wie läuft die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner? Das sind ja alles Dinge, die zehren an den Nerven und das kostet Kraft und Energie. Was ist das Gegengewicht, das dir früh morgens dann einfällt, nach den Albträumen, wo du dann denkst so, ja, okay, stimmt. Deswegen mache ich das. Was ist es?
Also ich bin vor allen Dingen erstmal froh, wenn das Jahr vorbei ist.
Ja.
Also mache ich 3 Kreuze.
Ja.
Also nicht nur, was so Game 2 betrifft, auch Game 2, aber grundsätzlich.
Ich ja, finde, ja, ja.
Das Jahr ist absolut furchtbar. Naja, was mich antreibt vor allen Dingen, ist halt auch so ein bisschen einfach, ich bin grundsätzlich sehr dickköpfig und stur. Und ich auch trotzig so. Und ich war dann relativ schnell in so einem Modus, jetzt erst recht. Wenn uns keiner will, dann ne, so fuck it, dann zeigen wir es denen, was denen durch die Lappen geht. Also ich werde da immer so, vielleicht weil ich halt auch mit Fußballspielen groß geworden bin, so, bin dann werd dann sehr schnell trotzig und willst denen dann irgendwie allen beweisen. Das ist so das eine Ding. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen einfach so diese Legacy von Game 2. Also vor allen Dingen auch so für die Leute, das zu machen, die jetzt nicht mehr daran teilhaben können. Halt, wenn die jetzt von draußen draufschauen, dass die sagen so, nee, ist auch eigentlich ganz cool so. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass halt, dass wir Game 2 so weitermachen können, dass die Leute, die sehr lange daran gearbeitet haben, und da waren ja stellenweise Leute, die 9 Jahre dran gearbeitet haben, dass die sich das anschauen können und die sagen so, ne, ist cool, finden wir gut. Ja. Und natürlich die Community. Siehst du? Jetzt fange ich schon wieder an zu heulen.
Ach,
es funktioniert immer noch.
Leid.
Aber das ist so, das sind, glaube ich, so die, ja.
Ich finde das wirklich, ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen. Das ist keine Floskel, da meine ich ganz ernst. Ich finde das so bemerkenswert und beeindruckend, wie wichtig dir diese Arbeit und dieses Format und das Team und all das dahinter ist. Ich erinnere mich noch vor 5 Jahren da, als du da ganz am Anfang noch standst, da ging es um deine erste Folge dort, wie du begrüßt wurdest bei hier diesem Sketch zu, ach Gott, wie heißt das Spiel? Midsommar, genau. Wie begeistert du davon erzählt hast und das setzt sich jetzt nur sofort durch die letzten Jahre und kulminiert jetzt hier in diesem Gespräch. Ich finde das einfach ganz toll und ich verstehe auch so gut, dass man mit einer solchen Begeisterung und Motivation dann dort arbeitet, weil man da was gefunden zu haben scheint, was so besonders ist, dass man das auch wirklich so lange wie möglich für sich behalten will und erhalten will. Ich finde das toll. Und dass das auch noch möglichst lange klappt und funktioniert, dafür drücke ich die Daumen wirklich von Herzen. Ich möchte, dass es dir gut geht, Kuro, und deswegen möchte ich auch, dass es Game 2 gut geht.
Ja, das ist natürlich sehr lieb. Und ja, Game 2 geht's gut so jetzt. Also das muss man ja auch mal so sagen, so natürlich, das ist jetzt eine neue Phase und eine ziemliche Ungewöhnung, jetzt auch halt mit Werbepartnern zu arbeiten.
Mhm.
Aber zusammen mit dem Rocket Beans Supporters Club gibt das halt auch wirklich Sicherheit. Also es ist jetzt nicht so aktuell, dass wir von Monat auf Monat gucken müssen, so, oh Gott, können wir im Monat November die 5, die wir haben, noch halten. In dieser Phase sind wir aktuell nicht, aber es ist natürlich weiterhin einfach sehr, sehr wichtig so, ne, dass die Leute, denen irgendwie Game 2 am Herzen liegt, dass die uns supporten. Nicht mal wirklich finanziell, ist natürlich echt, also die Leute, die im Rocket Beans Supporters Club dazugekommen sind und halt Geld geben für Game 2, ne, das ist so ein surreales Gefühl. Also es ist absolut crazy, aber es ist halt auch vor allen Dingen wichtig, halt den Leuten, oder anderen Leuten davon zu erzählen, dass man halt irgendwie sagt, so, ey, guck mal, da gibt es jetzt noch 5 Leute, die versuchen, witzigen, unterhaltsamen, coolen Kram über Videospiele zu machen. Dass man das halt irgendwie, ja. Ne, spread the word.
Ja.
Ist fast eigentlich noch wichtiger.
Ja, das ist es wirklich. Einfach weitererzählen. Wenn einem was gut gefällt, ich kenne es ja selber, es ist nur viel zu selten, dass ich mir dann denke, okay, ich muss der Welt davon erzählen, wenn ich irgendwas gesehen habe, was mir total gut gefällt. Das kann nie schaden. Erzählt, wenn euch Dinge gefallen, schreibt den Leuten, wenn euch Dinge nicht gefallen, damit diese wissen, was sie vielleicht besser oder anders machen können.
Ja.
Und wenn dazwischen noch ein Geldbeutel sich öffnet, da beschwert sich niemand.
Genauso auch so konstruktive Kritik. Also wenn dann halt irgendwie ist so, ey, das die Art, vielleicht kann man da noch mal was machen. Das ist jetzt auch wirklich super wichtig so.
Ja.
Dass wir halt, also wir sind da jetzt flexibler denn je, können schneller oder besser auf Feedback reagieren und sind echt absolut gar nicht mehr festgefahren in den Dingen, die halt, die das Fundament Game 2 ausmachen. Ne? Also Game 2 jetzt kann vielleicht wird anders aussehen als Game 2 in einem Jahr. Das ist so flexibel und das ist halt auch so irgendwie das Spannende, ne? Daran jetzt, also so wirklich daran zu formen und so wirklich alle Zügel, die wir vorher hatten, loszulassen mit der Sendung. Ne? Zwei große Themen, die News, ein kleines Thema, Moderation dazwischen. Also darum müssen wir jetzt erstmal gar nicht mehr denken. Und jetzt geht es einfach nur darum, irgendwie interessant, unterhaltsam, einigermaßen witzig vielleicht, über Videospiele zu berichten.
Ja. Ich kann mich nur wiederholen, von Herzen alle Daumen. Ich beobachte weiter, was ihr macht als Zuschauer, Anfeuerer und so weiter und wünsche dir einfach, Kuro, weiterhin ganz viele glückliche und glückselige Momente und freue mich jetzt schon auf unser nächstes Mittagessen. Damit möchte ich verbleiben.
Ja, vielen lieben Dank.
Toll. Du, ich wink dir zu. Wir sehen uns bald wieder. So, schön war's. Trotz oder vielleicht auch wegen der Ernste des Gesprächs, habt das sehr genossen. Vielen Dank an Kuro nochmal für seine Zeit und an euch da draußen fürs Zuhören natürlich ebenso. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, unterstützt gerne Orke Cool für einen 5 € im Monat. Damit unterstützt ihr nicht nur mich und unsere Arbeit, sondern auch unabhängigen Spielejournalismus, von dem es unbedingt mehr braucht hier in Deutschland, finde ich, und ihr vielleicht ja auch. Wie gesagt, Link zur Steady-Seite in der Folgenbeschreibung. Ich danke euch nochmals von Herzen und freue mich, euch spätestens am Sonntag zu einer neuen Folge Orke Cool trifft zu begrüßen oder ja schon am Dienstag und Freitag, wenn ihr zu den Supportern zählt. Toll. Wir hören uns bald wieder. Tschüss und Arrivederci.